Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am Erzähl-ein-Märchentag. Das ist einer dieser kuriosen Feiertage, der heute vor allem in den USA gefeiert wird, wobei ja da mittlerweile täglich Märchen erzählt werden, zum Teil sogar ziemlich schauerige. Aber das ist nicht unser Thema heute. Wir sprechen über Märchenhaftes in Sachen Fußball natürlich. Es geht zum Beispiel um das Pokalmärchen von Arminia Bielefeld und um den märchenhaften Thomas Müller. Und dazu spreche ich mit Märchenonkel wäre falsch, aber es ist Daniel Höhr vom Hessischen Rundfunk-Kommentar. Auch für die Sportschau, auch für das ZDF tätig. Hans Dampf in allen Gassen, was vor allen Dingen auch Fußball anbelangt. Hallo Daniel.
Hi Malte, grüß dich. Ja, schöne Einleitung. Und jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Bin eine Minute bei dir und schon wieder was im Kalender eingetragen. Jetzt Märchentag.
Willst
jetzt
du?
Mal gucken, was ich heute dann in der Arbeitswelt noch draus mache.
Ich hoffe, du erzählst dann keine Märchen.
Ich werde mir Mühe geben, ja. Manchmal habe ich einen Schalk im Nacken. Mal schauen, was heute noch passiert.
Besser ein Schalk im Nacken als Schalke im Nacken, aber das ist eine andere Geschichte. Märchen, das Märchen von Arminia Bielefeld im Pokal geht weiter für den Drittligisten. Hannover, Union, Freiburg, jetzt auch 2:1 gegen Bremen gewonnen. Du hast mir eben schon erzählt, du kannst dem Märchen etwas abgewinnen von Arminia Bielefeld. Nicht, weil du Bielefeld-Fan bist, sondern...
Ja, ich bin mit dem Herzen beim HSV. Ich werde immer gefragt, warum, weil ich hier aus der Frankfurter Ecke eigentlich komme, aber es hilft ja nichts. Wo die Liebe hinfällt, sagt man ja immer so schön. Mittlerweile ärgert man sich, glaube ich, dass man dann nicht damals Richtung Frankfurt tendiert ist, als es da schlechter lief. Dann hätte man jetzt eine gute Zeit. Aber es ist ganz in Ordnung und man sagt ja auch, dass sich die Bielefelder und die HSVer nahestehen. Insofern war das gestern schwer in Ordnung für mich, wobei ich sagen muss, ich bin da mittlerweile auch, das geht ja einigen so, die dann im Fußballumfeld irgendwie arbeiten, mit etwas weniger Emotionen dabei als vielleicht noch vor 10 Jahren. Aber ja, am Ende ein Underdog-Sieg, ein schöner Pokalfight plus dann noch dem vermeintlichen Erzrivalen des eigenen Clubs, den man vielleicht favorisiert. Das war schon schwer in Ordnung.
War das die Magie der Alm oder hatte das auch handfeste Gründe auf dem Platz, dass es dann schon wieder so ein Pokalmärchen gab, beziehungsweise Gründe, die dann vielleicht auch vor allem bei Werder lagen?
Ich habe mich wirklich sehr erinnert, muss ich sagen, an die letzte Saison an Saarbrücken und an insbesondere das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weil man das Gefühl hatte, gerade in der ersten Halbzeit, da fehlt so ein bisschen die Spannung bei Werder, wenn du dir das erste Tor von Bielefeld anschaust. So ein Ballverlust, der passiert dir in der Art und Weise und in dieser Läppischkeit, sage ich mal, in der ersten Liga vielleicht nicht unbedingt. Und auch beim zweiten Tor vielleicht ein bisschen unkonzentriert, dann die Großchance Anfang zweiter Halbzeit, die Werder nicht nutzt, wo er versucht, den Keeper zu umkurven. Ah, das sind alles so Sachen, wo ich sage, da fehlt so ein bisschen dieses Mühspannung, weil du denkst, ach ja, ne, Bielefeld ist jetzt auch nicht Borussia Dortmund und das ist vielleicht auch gar nicht so bewusst gesteuert von den Spielern und dann führt es aber zu so einem sich selbst verselbstständigenden Mechanismus und das hat Bielefeld dann letztendlich gestern brutal in die Karten gespielt und die waren auch einfach mutig, haben versucht nach vorne zu spielen, haben auch als sie geführt haben immer wieder versucht, diese Nadelstiche aus dem Konter zu setzen. Die haben sich nicht komplett eingeigelt und einfach nur das Ding rausgeschlagen und das ist dann halt Pokalfight at its best mit dem besseren Ende für die Arminen.
Wobei Werder ja eigentlich langsam auch mal wissen müsste, dass die Zeit vielleicht dann doch mal drängt, sich wieder ein bisschen mehr zu konzentrieren. Denn in der Liga läuft es ja im Jahr 2025 überhaupt nicht. Also ein Sieg erst aus den Spielen überhaupt. Jetzt schlechtester Wert in der Bundesliga-Geschichte sowieso insgesamt mit 47 Gegentoren in 23 Spielen bis zum 15. Spieltag. Da hatten sie noch eine richtig starke Punktausbeute. Und jetzt... Was ist da los? Leonardo Bittencourt hat gestern gesagt, vielleicht weil wir denken, dass wir die krassesten sind, aber das sollten sie mittlerweile auch mal gemerkt haben, dass das eigentlich nur krass schlecht ist.
Ja, das stimmt. Also das, ich verstehe es manchmal auch wirklich nicht, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite finden sich so leicht Erklärungen. Du sagst, okay, da ist eine Winterpause und dann ändert sich so komplett ein Flow. Das haben wir hier, hast ja erwähnt, dass ich vor allem im Hessischen unterwegs bin, in Darmstadt genauso gesehen mit Florian Kohfeldt, der ja auch eine Werder-Vergangenheit hat, da schließt sich der Kreis wieder. Super Hinrunde am Ende des Tages gespielt nach dem schwachen Start unter Lieberknecht und in der Rückrunde katastrophal gestartet. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass bei Werder da einfach ein Momentum so ein Stück weit abhanden gekommen ist. Und dann ist es unheimlich schwer, dann wieder so eine Umkehr des Momentums einzuleiten. Und dann passieren eben solche Spiele wie gestern, wo du dann vielleicht die vermeintlich große Chance hast und dir vielleicht dann auch intern so einen großen Druck machst, wenn ich mir überlege, du hast in der Liga vielleicht nicht gewonnen, denkst dir dann, dann kommt so ein Pokalspiel gerade recht. So wie es ja auch möglicherweise bei Leipzig heute Abend der Fall ist, aber dann machst du dir ja auch wieder intern Druck, Und vielleicht ist das aktuell sind das die Phasen, wo die Jungs in Bremen vielleicht mit dem Druck nicht ganz so gut umgehen können. Und das ist natürlich auch eine brutal schwere Aufgabe für Ole Werner.
Ja, eben, auch der spürt ja jetzt den Druck. Der hat ja nach dem 0:5 gegen Freiburg gesagt, wer mit dem Druck hier nicht klarkommt, der soll ins Freibad gehen und da mit seinen Kumpels kicken. Wie nah ist er denn selber jetzt am Freibad aus deiner Sicht? Also wie angezählt ist er?
Also viel länger kann das auf jeden Fall nicht so gehen. Das ist natürlich, man hat ja das traditionell das Gefühl, dass bei Werder Bremen die Leine immer ein bisschen länger ist, was Trainer angeht, wenn man an die Schaf- und Rehagelzeiten zurückdenkt. Aber klar ist auch, die wollen nicht aus falscher Treue oder aus falsch verstandener Treue in der Liga nochmal richtig in Probleme geraten, respektive möglicherweise die Liga verlieren. Ich glaube, er hat noch ein bisschen Luft, Ole Werner, aber sie wird natürlich dünner. Jetzt hilft so ein Pokalspiel dann nicht, Argumente auf seine Seite zu ziehen. Jetzt habe ich nicht genau die nächsten Spiele im Kopf für Werder Bremen, aber da muss dann auch mal zumindest erkennbar sein, dass eine Schubumkehr erfolgt.
Jetzt ist es ja so, dass er dann Sachen vorgegeben hat, wurde zumindest nach dem Spiel gesagt, die seine Mannschaft überhaupt nicht umgesetzt hat. Ist das jetzt nur mit dem Charakter des Pokalspiels aus deiner Sicht zu erklären oder läuft da sonst noch atmosphärisch irgendwas falsch? Ich meine, Bittencourt hatte ich angesprochen, dass er irgendwie diese Selbstüberschätzung da ein bisschen vorkehrt und jetzt versucht gegenzusteuern, dass er eben mehr auf die Punkte Wert legt und die anspricht, die eben seiner Meinung nach überhaupt nicht laufen, wie zum Beispiel auch die Szene, die er dann im Pokalspiel gestern im Nachgang noch adressiert hat, als sein Teamkollege sich erstmal seine Bandage noch auf dem Platz abmachte und im Grunde das Spiel verzögerte, obwohl Bremen jede Minute gebraucht hätte, um zumindest eine
Aufholjagd zu starten. Da habe ich den Namen gerade auch nicht genau im Kopf. Ich hab's.
Derek Köhn, natürlich.
Ja, sehr gut. Ja,
jetzt fiel er mir wieder ein.
Sehr gut. Ja, das sind so Sachen, das ist ja dann auch ein kleiner Offenbarungseid, wenn du sagst, wir haben das Gefühl, wir sind die Coolsten, dann die Geschichte mit der Bandage. Das ist so ein, und du hast ja auch gesehen bei Marvin Ducksch, das war natürlich auch, muss man sagen, unter aller Sau, dass der, als er ausgewechselt wird, da noch abgeworfen wird von den Fans der Arminen, aber der hat sich dann auch sehr, sehr lange damit aufgehalten und daran aufgehalten. Kann ich natürlich nachvollziehen, weil es geht auch wirklich gar nicht, da einen Spieler abzuwerfen mit was auch immer das für ein Gegenstand war. Aber das sind natürlich dann Nebenkriegsschauplätze, ein bisschen falsche Formulierung in diesen Zeiten vielleicht, aber Nebenschauplätze, die du dann vielleicht mit zu viel Energie in so einem Moment bespielst. Und ich muss sagen, die Aussage von Leonardo Bittencourt, die hat mich sehr an das ein oder andere Interview aus BVB-Reihen, als es mal die große Mentalitätsdiskussion gab. Oder jetzt vor 2 Wochen das Interview von Emre Can, ich kann es leider nicht zitieren, aber was auch so ein bisschen Offenbarungseid für ein Team ist. Weil wenn Dienst der Spieler selbst schon sagt, genau, Dienst nach Vorschrift, das sind so Sachen, das kannst du denken, aber das solltest du gerade in so einer Situation im Interview nicht sagen. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass da grundsätzlich was falsch läuft. Das muss dann gar nicht in der Trainer-Spieler-Beziehung sein. Aber dann zeigt das vielleicht ein Stück weit, dass eine Mannschaft an einem gewissen Punkt zu dysfunktional im Sinne von, da fehlt einer, der auf die Kacke haut und sagt, ey, Jungs, jetzt ist mal Feierabend. Wir sind nicht die Geilsten und jetzt müssen wir wieder uns besinnen auf die Grundtugenden, auf die es ankommt. Und unseren eigenen Stolz und das eigene Ego mal ein bisschen beiseite schieben. Und wenn das in der Mannschaft nicht gelingt und du eben diese Lautsprecher nicht hast, dann ist es auch schwierig, da das irgendwie aufzuhalten oder dem Einhalt zu gebieten. Und das hatte ich bei Werder eigentlich bisher nicht den Eindruck in dieser Saison, aber scheint sich vielleicht in so einer Phase jetzt dann rauszukristallisieren, dass da vielleicht doch ein, zwei dieser Persönlichkeiten fehlen, möglicherweise.
Jetzt will Bittencourt das auf jeden Fall machen. Er sagt, er spricht das jetzt alles knallhart an. Er sagt auch, wenn wir so weitermachen, werden wir keine Spiele mehr gewinnen. Und wenn wir dann auf die nächsten Spiele, die du schon angesprochen hast, mal gucken. Wolfsburg zu Hause und auswärts Bayer Leverkusen. Ja, geht einfacher.
Geht definitiv einfacher. Jetzt muss man mal schauen, was Wolfsburg zu leisten imstande ist. Selber im Pokal, vielleicht kommen die ja auch mit einer Schlappe, aber... Ja, Wolfsburg ist für mich, muss ich sagen, auch dieses Jahr wirklich ein super schwer zu greifendes Team. Da weiß ich, wenn ich in den Spieltag gehe, nie, was ich bekomme und habe da irgendwie auch nicht so die Vorstellung von, was wollen die eigentlich für ein Fußball spielen, was sind die eigentlich für ein Team, aber sie schaffen es immer wieder auch mal ein hohes Ergebnis, dann schlagen sie in der Hinrunde Leipzig mal 5-1, dann spielen sie irgendwie wieder ein krudes Unentschieden gegen, weiß nicht, Heidenheim beispielsweise, ohne im Kopf zu haben, wie sie tatsächlich gespielt haben. Das ist irgendwie für mich schwer greifbar, aber klar ist auch, dass Werder jetzt gegen Wolfsburg und auch gegen Leverkusen, vor allem gegen Leverkusen, jetzt nicht unbedingt in der Favoritenrolle da ins Spiel geht.
Und sie müssen auf jeden Fall was tun. Ich meine, Abstiegsgefahr wahrscheinlich gebannt, wenn sie eben nicht noch mehr absacken. 15 Punkte, glaube ich, haben sie Vorsprung. Nee, 10 Punkte haben sie Vorsprung auf die, ja, kann natürlich immer noch eng werden, aber und nach oben geht auch nichts mehr. Also möglichst die Saison jetzt da im Mittelfeld dann irgendwie gut über die Bühne kriegen und möglichst dann ja unfallfrei durch die nächsten Spiele kommen und vor allem diese Trendwende dann zu schaffen.
Ja, sie profitieren natürlich auch davon, dass dieses Jahr mal wieder es ein Tabellenkeller ist, in dem ja, ja verhältnismäßig wenig Punkte gesammelt werden, habe ich das Gefühl. Und dann hast du natürlich als ein Team, das vielleicht trotzdem irgendwie seine Problemchen mit sich rumschleppt, hast du da trotzdem einen leichteren Stand, sage ich mal, als wenn wir Saisons hätten, wo ein Tabellenkeller dann irgendwie vielleicht 38 Punkte für die Relegation reichen. Ja. Das wird dieses Jahr, da bin ich sicher, relativ entspannt für den Klassenerhalt reichen. Ja. Das macht dann schon einen Unterschied. Aber da bin ich als HSV ja auch ein gebrandmarktes Kind. Ich glaube, es waren damals 14, 15 oder was, 27 Punkte. Das wäre dieses Jahr wahrscheinlich trotz allem eng geworden.
Das stimmt. 15 Punkte sind es tatsächlich auf den Relegationsrang. Ich habe eben nochmal geguckt. Heidenheim steht da gerade bei 15 Punkten. Werder ist 12. mit 30 Punkten. Machen wir noch kurz den Schwenk zu Bielefeld. Für die geht das Pokalmärchen jetzt auf jeden Fall weiter. Nach 10 Jahren wieder im Halbfinale. Sie haben dann auch als Drittligist im Halbfinale wieder Heimrecht. Geht's nach Berlin? Was glaubst du? Glaskugel?
Boah, ich hab's zu oft erlebt, dass im Halbfinale so ein Pokalmärchen endet. Ich meine, Lautern hat's dann durchgezogen, aber auch, da war klar, dass ein Pokalmärchen entsteht letztes Jahr, als es dann gegen Saarbrücken gegangen ist. Ich glaube, in einem Halbfinale kommt dann wieder die Situation, jetzt können wir vermeintlich was verlieren in Bielefeld, weil sie dann wirklich Berlin ganz nah sind. Und das macht dann auch wieder was mit den Köpfen der Spieler. Also ich, ohne den Gegner zu kennen, habe ich das Gefühl, dass dann im Halbfinale die Bühne vielleicht dann doch ein Ticken zu groß ist, zu viel dann im Hinterkopf rumschwirrt, dieses was wäre wenn's, und es dann nicht für Berlin reicht, was aber die Geschichte nicht weniger beeindruckend und nicht weniger schön macht aus Bielefelder Sicht.
Definitiv. Und schöne Geschichte, Märchen. Kommen wir zu unserem nächsten Thema.
Das Thema des Tages.
Eine Geschichte, die sogar verfilmt wird. Es gibt demnächst ab dem 4.3. eine neue Doku bei Amazon Prime. Thomas Müller, einer wie keiner. Gestern wurde in München Premiere gefeiert. Und ja, die Bild verspricht schon, so brutal ehrlich hat man Thomas Müller noch nie sprechen gehört. Enthüllung aus dem Hause Müller. Freust du dich auf diese Doku?
Ich bin sehr gespannt auf die Doku. Ich habe mir gestern den Trailer auch schon mal angeschaut. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, einer der auf seine Art und Weise charismatischsten Fußballer in Deutschland unserer Zeit. Und das ist natürlich dann in Zeiten, wo sich Spieler oder Funktionäre im Fußball sehr abschirmen von der Öffentlichkeit, super interessant und nochmal interessanter, da Einblicke zu bekommen. Und man hat ja das Gefühl trotzdem immer, weil ein Thomas Müller sich ja nahbar gibt und menschlich erscheint in der Art und Weise, wie er redet, dass das auch mal ein bisschen losgelöst von Floskeln ist und mal ein bisschen frei von der Leber weg, dass man dem irgendwie ein bisschen näher ist vermeintlich, und dann umso spannender ist es da, das eigene Bild zu überprüfen, ob das tatsächlich so ist oder ob er eigentlich ein ganz anderer Typ ist, wenn er so ein Stadion verlässt.
Deine brutale Ehrlichkeit, bist du Müller-Hater oder Müller-Fan?
Ich glaube, ich bin eher auf der Fanseite, aber es ist so ein bisschen in Wellenbewegung, ehrlicherweise, weil am Anfang total geil, wenn du dir anschaust, wie der da reingestolpert ist am Ende des Tages, auch auf die Spielweise bezogen bei den Bayern, das war schon irgendwie cool und auch was anderes. Dann die WM in Südafrika, als er sich im Interview hinstellt nach dem England-Sieg, ich muss mal meine Großeltern grüßen. Dann im ersten Spiel nach der EM, den Miro Klose anblufft im Interview hier, kaum trifft er, hebt er wieder ab, lass mich mal einmal einen zweiten Satz ausreden. Also das ist sehr erfrischend und cool gewesen. Aber das sind natürlich die Momente, die einen dann selber vielleicht auch prägen. Kann mich erinnern, vorletztes Jahr müsste es gewesen sein, noch als die Bayern in Frankfurt einen auf den Deckel bekommen haben, 1-5, war ich danach mit dem Kollegen unten in der Mixzone, haben wir Interviews gemacht, und da ist es dann auch sehr unangenehm, mit Thomas Müller zusammenzuarbeiten, weil du genau weißt, was du bekommst und was du eben auch nicht bekommst. Und du weißt eigentlich genau nach so einem Spiel, der wird alles tun, um sein Team irgendwie in Schutz zu nehmen. Und egal, was du fragst, der wird irgendwie versuchen, auf welche Art und Weise auch immer, ob er dich komplett auflaufen lässt, ob er dir unangenehme Gegenfragen in Anführungsstrichen stellt und damit kein richtiges Interview und Gespräch zustande kommt, macht er dir den Job auch extrem schwer. Das ist dann auch okay. Wir sind ja auch nicht alle da, um Strauß Blumen überreicht zu bekommen. Und wir sind ja auch manchmal unangenehm, wenn wir Fragen stellen. Aber das ist dann noch schon mal ein Tick unangenehmer als mit anderen Protagonisten. Und so ist es so ein bisschen für und wider als neutraler Beobachter, wenn ich diese journalistische Seite, glaube ich, nicht hätte. Riesen-Müller-Fan.
Ja, ist ja bei vielen so, dass sie ihn erst toll fanden, weil er kam, dann ein bisschen anstrengend auch, weil er eben dann sehr omnipräsent war und mittlerweile hat bei allen ja so diese Altersmilde dann vielleicht eingesetzt, dass man sagt, ah ja, der gehört einfach dazu und vor allen Dingen erhebt sich ja tatsächlich von den anderen auch ab. Wenn man mal auf seine Zahlen guckt, auf seine Einsätze, 738 Pflichtspiele für Bayern, seine Titelsammlung ist enorm, 12-mal Meister, 6-mal Pokal, 2-mal Champions League, Clubweltmeister, 2-mal Weltmeister, 1-mal, 8-mal Supercup. Ich höre schon auf, das könnte noch ins Unendliche hier gehen. Wenn man von den Titeln hier einfach guckt, ganz oben bei Bayern, wie würdest du seine Bedeutung insgesamt so in dieser Vereinsgeschichte sehen? Wo rangiert er da für dich?
Also er ist einer der ganz, ganz Großen. Also da gibt es vielleicht einen Kaiser, der da noch drüber steht. Da gibt es vielleicht einen Gerd Müller, mit dem ich ihn fast sogar auf einer Stufe sehen würde. Weil also Thomas Müller ist es ja das eine, das Sportliche zu bewerten. Aber das andere, es gibt, glaube ich, keinen Spieler, zumindest jetzt bin ich noch ein bisschen jüngeres Semester, in Anführungsstrichen, mit meinen 28 Lenzen. Aber es gibt in meiner Zeit, die ich erlebt habe, keinen Spieler, der so für den FC Bayern steht. Und das ist dann nochmal ein Stück weit drüber, über einem Schweinsteiger zum Beispiel. Weil Jürgen Klopp hat es mal ganz gut gesagt, das habe ich mir eben noch rausgeschrieben. Der hat gesagt, man sieht ihm die Abneigung gegen alles, was nicht Bayern ist, rund um mein Spiel an. Und das macht es dann schwer, mit ihm auch irgendwie zu reden. Und aber genau das ist Thomas Müller. Auch das, was ich da gerade mit der Interview-Anekdote erzählt habe. Das ist, um alles muss dieser FC Bayern geschützt werden. Das ist, um alles atmet er das. Und zwei Niederlagen in Folge, damit kann er nicht umgehen. Das bereitet dem fast schon körperliche Schmerzen, so hat man den Eindruck. Und jemand, der den Verein so atmet und dann auch so vom Typ so ist, der wohnt jetzt nicht in irgendeiner lustigen Stadtvilla, sondern der wohnt raus Richtung Land, glaube ich. Der züchtet seine Pferde mit seiner Frau. Der geht bei der WM-Feier in Brasilien, läuft er in Lederhosen und einem karierten Hemd da in der Gegend rum. Also das ist halt Thomas Müller. Und als ein Körpertyp, der mir ähnlich ist, so ein kleiner Körperklaus, wo wenig dran ist, kann ich mich dann aber besonders mit identifizieren. Aber ich glaube, in der Bayern-Historie, mit dem, was er geleistet hat, mit seiner Persönlichkeit, wie er den Verein lebt und den Titeln, die du aufgezählt hast, einer der ganz, ganz Großen.
Ein anderer, der den Verein lebt, hat es dann auch nochmal auf den Punkt gebracht, Uli Hoeneß nämlich, der Ehrenpräsident, der hat gesagt, Glücksfall für den FC Bayern und hat ihn tatsächlich dann hinter Beckenbauer, Meier, Müller, Rummenigge, Breitner, Matthäus dann auch mitgenannt. Ich glaube gar nicht mal, dass er da so eine große Rangfolge dann reingebracht hat, weil man ja auch diese Generation einfach schwer vergleichen kann. Aber von der Identifikation mit den Bayern, da müsste er dann zumindest auf einer Stufe mit Hoeneß schon stehen. Vielleicht ein bisschen diplomatischer auf der einen Seite, aber eben auch nicht komplett. Du hast es eben schon gesagt. Auch ein bisschen ambivalent manchmal vielleicht, aber schon in die Richtung gehend wie Uli Hoeneß.
Ja klar, also das ist natürlich so, dass ich Uli Hoeneß dann wirklich nur als älteren Herrn oder als mittelalten bis alten Herrn erlebt habe, aber das ist schon ähnlich auf eine ganz andere sprachliche Weise und vielleicht habe ich das Gefühl, dass bei Thomas Müller noch ein bisschen, dass er noch ein bisschen näher an der Realität ist, wenn ich mich erinnere an eine Pressekonferenz von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als die Menschlichkeit einfordern und im nächsten Moment Juan Bernat der versammelten Presse zum Fraß vorwerfen. Diese Ambivalenz in den Aussagen habe ich von Thomas Müller jetzt noch nicht gehört, aber wer weiß, was passiert, wenn er älter wird. Also das müssen wir vielleicht noch auf uns zukommen lassen, aber die Abteilung Attacke, die ist schon auch bei Thomas Müller großgeschrieben in manchen Fällen.
Oder Hoeneß 2.0, eine Weiterentwicklung mit anderen Maßstäben beziehungsweise vielleicht auch mit anderen Schwerpunkten. Aber wäre das so eine Rolle, die du ihm dann auch bei den Bayern zutrauen könntest, so eine Abteilung Attacke dann irgendwann mal zu bilden? Uli Hoeneß hat ja auch gesagt, also der sollte sich dann nach der Karriere vielleicht einen Augenblick Zeit nehmen, aber dann als Funktionär bei Bayern wäre der absolut Richtige. Würdest du ihn als Funktionär oder als Trainer sehen?
Das habe ich gerade, als du die Frage formuliert hast, schon gedacht, ach scheiße, was antwortest du jetzt da drauf, weil beides sein Für und Wider hat. Weil Thomas Müller ist natürlich einer, der eine ganz seltene Qualität hat, diesen Fußball zu interpretieren und zu leben. Und das kann natürlich als Trainer, wenn du das schaffst, selber zu transportieren, diese Fähigkeit irgendwie weiter zu vermitteln, sofern sie vermittelbar ist, das muss man ja immer in Klammern dazustellen, kann das, glaube ich, eine enorm, enorm wichtige Komponente sein, weil das eben nicht jeder Trainer oder nur ganz wenige Trainer überhaupt haben und so fühlen wie Thomas Müller und dann eben auch weitergeben können. Auf der anderen Seite glaube ich, dass genau das, was du gesagt hast, einer, der sich dann auch mal hinstellt und zur Attacke bläst oder der dann auch wirklich sich nicht nur vordergründig, sondern auch tatsächlich immer vor eine Mannschaft stellen wird und einen Verein auf jeden Kosten irgendwie, auf alle Kosten verteidigen wird, das ist dann vielleicht auch einer, der strategisch arbeiten kann. Und ich glaube, die Cleverness dazu hat er auch. Ich glaube, das wird so ein bisschen sein wie bei Oli Kahn. Der wird sich erstmal ein bisschen zurückziehen. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller zum Fernsehen geht, um da Experte zu sein. Aber das wird sich dann nach der Karriere auch ein Stück weit rauskristallisieren. Ich fände es auch schön. Ich fände es auch super interessant, mal mit ihm zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, das ist sehr, sehr ergiebig und man lernt sehr, sehr viel über Fußball.
Das wäre nämlich auch so eine Idealvorstellung, die ich persönlich hätte als Fernsehzuschauer und eben dann vielleicht auch irgendwie als Kollege, dass der irgendwie bei uns in den Medienzirkus wechselt, weil er erklären kann, was passiert. Und das nicht abgehoben mit Fachchinesisch, sondern eben so, dass es auch ich verstehe. Und er ist vor allen Dingen unterhaltsam. Er ist im Grunde noch, ja, so ein bisschen wie Sandro Wagner, nur mit noch größeren fußballerischen Erfolgen. Also einer, der das, was er erzählt, vielleicht noch mehr untermauern kann. Bastian Schweinsteiger ist ja auch als Experte tätig, aber ich glaube, Thomas Müller würde dem noch eins draufsetzen, also gerade in der ganzen Präsenz.
Ich glaube, Thomas Müller wäre so ein Mix aus Sandro Wagner und Günter Netzer, weil ich glaube, manchmal weißt du auch nicht, was du bekommst. Und das war ja bei Netzer damals auch der Fall. Es war ja großartig, was er letztendlich mit Gerhard Delling da auch immer gemacht hat. Aber ich glaube, das könnte schon passieren, dass, wenn er dann nicht ganz firm ist mit dem, was du gerade erzählst an Moderationsstelle, dass er dir, natürlich wissend, dass du als Team agierst, aber auch mal kurz einen reindrückt. Also, aber das hat ja dann auch wieder einen Unterhaltungswert für den Zuschauer. Also, und darum geht es ja auch am Ende des Tages. Deshalb bin ich auch ein Freund von Interviews, die mal ein bisschen komisch laufen, in Anführungsstrichen, als Zuschauer wohlgemerkt, als interviewführender Journalist ist es ein bisschen unangenehmer. aber wenn er mal ein Interview ein bisschen aus dem Ruder läuft und kloppt dann einen Jochen Breyer anblufft nach der Champions League vor ein paar Jahren, ich finde es als Zuschauer ja gar nicht so schlecht, weil es eine menschliche Komponente hat und mal weggeht von diesem Floskelhaften. Und das könntest du dann vielleicht aber auch von einem Experten Müller bekommen, im netzerschen Stil, aber dann auch in einer sympathischen Art und Weise.
Klopp und Breyer, du spielst natürlich an auf Das Ding ist durch. Die Reaktion von Jürgen Klopp darauf, Das Ding ist durch, passt aber vielleicht auch zu Thomas Müllers Karriere. Ist die denn durch am Ende der Saison? Was würdest du sagen und was würdest du ihm raten? Sollte er tatsächlich jetzt aufhören oder sollte er noch ein bisschen dranbleiben und noch ein bisschen für Bayern spielen?
Also ich glaube tatsächlich, dass mir die Rolle von Thomas Müller gerade ganz gut gefällt. Also du kannst natürlich sagen, wenn du den Anspruch hast, immer zu spielen und der Dreh- und Angelpunkt des Spiels zu sein, dann muss er aufhören, weil das wird er bei den Bayern nicht mehr sein, insbesondere solange Harry Kane nicht da ist. Aber wenn du dir in dieser Rolle gefällst, diese absolute Vereinsikone zu sein, auch so eine Führungsfigur, wie es letztendlich in Frankfurt Timothy Chandler ist, da kannst du ja auch sagen, Jung, beende deine Karriere, das wird in diesem und dem nächsten Leben nichts mehr, dass du noch mehr als 10 Minuten am Spieltag siehst. Aber der ist unfassbar wichtig für diese Mannschaft, für dieses Gefüge und unfassbar wichtig für die Erfolge. Ich weiß nicht, ob die Eintracht die Europa League gewonnen hätte ohne Timmy Chandler. Ich weiß nicht, ob sie jetzt so eine Saison spielen würden wie jetzt, wo ganz viele Leute ja auch wieder zusammengeführt werden müssen, wenn Timmy Chandler nicht da wäre, irgendwie als der Glue-Guy dieses Teams. Und das ist Thomas Müller auch mit einer Komponente, dass er sportlich halt nach wie vor Dinge ins Spiel reinbringen kann, wenn es nicht läuft, die außergewöhnlich sind und sein können. Und halt da immer noch seine Momente hat, wo der Kopf halt schneller schaltet als bei allen anderen. Und dann ist er eher in der Joker-Rolle, in der Nils-Petersen-Rolle. Aber ich würde ihn ganz gerne noch sehen, ehrlicherweise. Also mich würde es schon traurig machen, wenn er die Karriere nach der Saison beendet. Wenn er den Anspruch hat zu spielen, müsste er es aber wahrscheinlich machen.
Der Raumdeuter, der dann auch manchmal wie gegen Celtic dann eben nur noch für 15 Sekunden reinkommt, wo Lothar Matthäus schon gesagt hat, mein Gott, das war jetzt aber auch eine Demütigung. Müller selber hat es zumindest nach außen dann so verkauft und sagt, ich spiele lieber 15 Sekunden als gar nicht. Das ist zumindest ja vom Spirit her erstmal genau das, was eine Mannschaft eben braucht. Kein Stinkstiefel, der beleidigt ist, dass er nur 15 Sekunden spielt, sondern der eben sich tatsächlich dafür opfert. Der also alles gibt und auch sein eigenes Ego dann mal zurückstellt. Meinst du, er kann das auch wirklich über eine Saison dann so machen, dass er sich selber dann so als Elder Statesman irgendwo sieht, der eben nur noch hauptsächlich repräsentierende Funktionen hat? Bisschen mehr als Lukas Podolski jahrelang bei der Nationalmannschaft. Also er wird sicherlich nicht die PlayStation mitbringen.
Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, ein Pferderitt vor dem Spieltag würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt empfehlen, wenn er da einen halben Stall mitbringt. Aber ich glaube, das kommt sehr auf die Konstellation an, weil letztendlich war es ja bei Niko Kovac auch so, dass es da nicht funktioniert hat mit weniger Spielzeit Müller und dann das vielleicht in der Gesamtkonstellation nicht funktioniert hat. Und dann wurde es intern zum Problem. Da war er dann noch ein paar Jahre jünger, muss man dann auch mal dazu sagen.
Und noch deutlich besser im Saft als jetzt vielleicht auch.
Absolut, absolut. Also ich glaube, die Umstände sind jetzt auch andere und damals war es, glaube ich, unangenehm. Jetzt, glaube ich, ist es das nicht mehr. Und wenn es dann passt zwischen Trainer und Team und das Gefühl hat man ja und gerade Müller Company, das ist ja letztendlich eine Generation mit ein paar Jahren Unterschied, wenn man so will. Ja. Das bin ich mir relativ sicher, das wird funktionieren und wir bewegen uns da in einem menschlichen Kontext, wo es für den Thomas Müller auch völlig in Ordnung ist, wenn er da nicht die erste Geige spielt. Im Rahmen dessen, in dem das für einen Profisportler in Ordnung ist. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Also keiner von den Jungs macht Profisport und Fußball und nimmt auch die Einschränkung des alltäglichen Lebens vielleicht in Kauf, um dann wirklich nur auf der Bank zu sitzen und nichts mehr zu tun. Und jeder will natürlich spielen, das ist auch ganz klar. Das ist natürlich auch beim Timmy Chandler der Fall. Aber mit seiner Rolle sich abfinden und in dieser Rolle aufgehen und die bestmögliche Version von sich selbst sein, das traue ich Thomas Müller dann auch in dieser Konstellation in der kommenden Saison zu, wenn er denn weitermacht.
Und eben auch integrieren, junge Spieler dann aufnehmen, heranführen, einbetten in dieses System Bayern, ihnen vielleicht auch dieses Mir San Mir dann zu erklären und zu sagen, wie sie sich verhalten müssen, wie sie sich vielleicht dann eben auch auf dem Platz verhalten müssen, weil er ja immer noch, und das hat er ja auch gegen Frankfurt zum Beispiel auch gezeigt, ja immer noch der Raumdeuter ist. Er hat ja vielleicht an der Geschwindigkeit ein bisschen eingebüßt und mancher Handlungsschnelligkeit nicht mehr ganz so, wie es vielleicht vorher war, aber das Auge hat er ja immer noch und Leistung, wie gegen Frankfurt, hat er immer drin, auch von Beginn an.
Ja, das denke ich eben auch. Also du hast halt noch eine sportliche Qualität, die es rechtfertigt zu sagen, der ist ein guter Mann für Bayern München. Also es ist ja nicht so, dass du dann jemanden einfach nur durchschleppst und die Bayern sind ja auch kein Wohltätigkeitsverein. Da geht es um knallhartes Business, gerade in so einer Saison wie dieses Jahr, wo du wieder ein Finale der Horm hast. Da wissen wir alle, was da historisch passiert ist 2012. Die Schmach willst du, A, willst du wieder reinkommen, B, willst du die Schmach von damals dann auch wettmachen. Und da brauchst du auch Typen, die aus einer zweiten Reihe kommen. Und da brauchst du auch Typen, die eben genau diese Identität, die es FC Bayern transportieren, weil wenn wir uns die erfolgreichen europäischen Teams der letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, du hattest immer diese Typen, die für einen Verein stehen. Ganz krass bei Real Madrid natürlich mit Sergio Ramos. Du hattest bei den Bayern halt eben angesprochen den Thomas Müller. Du hattest bei Dortmund halt damals den Jürgen Klopp, als sie erfolgreich waren. So, und das ist alles so, du brauchst diese Typen, egal auf welcher Position. Und gleichzeitig kann er das sportlich noch liefern, wie du es gerade gesagt hast. Gegen Frankfurt hat er das sehr stark gemacht. Und dann ist das nach wie vor ein Perfect Match da unten.
Gucken, wie er sich dann entscheidet. Gespräche sollen ja in den nächsten Wochen dann auf jeden Fall anstellen. Aber wir haben über seine Rolle bei Bayern gesprochen. Und generell im deutschen Fußball, wo würdest du ihn da eingruppieren? Länderspielmäßig natürlich auch ganz weit oben. Von der Bedeutung her, wenn du da ins Ranking gehst, in die Hall of Fame, wo er noch nicht auswählbar ist, dafür müsste er erst aufhören.
Also auch natürlich im sehr weit oberen angesiedelten Regal. Ich glaube, nach der WM 2014 hätte ich gesagt, okay, das wird the next thing. Der kriegt den Klose-Rekord bei den WMs, hat er dann spätestens 2022 auch in der Tasche. So, das ist überhaupt kein Problem. Danach ist ja die Leistungskurve so ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, er hat danach kein Turniertor mehr gemacht für die deutsche Nationalmannschaft.
Nicht nur bei ihm.
Genau, nicht nur bei ihm, das stimmt, das muss man der fairerweise dazu sagen, aber alle, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, alle Turniertore, die er gemacht hat für die DFB-Elf, waren innerhalb von 4 Jahren. Das waren 2 Weltmeisterschaften und sein Tor gegen Brasilien war dann das letzte, was er für eine DFB-Elf in einem Turnier erzielt hat. Und ich glaube, da stehen dann Leute wie ein Bastian Schweinsteiger, den ich jetzt bei den Bayern hinter ihm einordnen würde, stehen in der Nationalmannschaft vor ihm, weil sie einfach nochmal mehr dieses Staatsmännische in Anführungsstrichen hatten, diese überregional verbindende Identität, dieses eine Spiel, wenn man ans Finale denkt, im Maracanã, wo er einfach sich selber zur Legende aufgeschwungen hat und sinnbildlich für dieses so weit kommen wir mit deutschen Tugenden stand, weil am Ende war es ja so, dass Jogi Löw und Klinsmann damit angefangen haben, deutsche Tugenden wieder etablieren, aber dann auch Stück für Stück fußballische Qualitäten zu bringen, was dann mündete in einer deutschen Nationalmannschaft, die schönen Fußball spielte, aber effektiven Fußball spielte und sich zum WM-Titel gekämpft haben und für all das stand Bastian Schweinsteiger. Deshalb ist er da für mich und er mit ein paar anderen auch ein Regal drüber, aber Thomas Müller ist auch jetzt nicht in der Mitte des Regals, sondern auch im oberen Bereich, im sehr weit oberen Bereich des Regals angesiedelt, auch auf DFB-Ebene.
Wäre er noch weiter oben, wenn er vielleicht mal im Ausland gespielt hätte, einem Verein dort, einem großen Verein dort, vielleicht seinen Stempel aufgedrückt hätte wie Toni Kroos bei Real und große Titel gewonnen hätte oder Lothar Matthäus damals mit Inter Mailand, um ganz weit zurückzugehen, da warst du noch nicht geboren. Da erinnert sich der Opa hier dran, aber nur um die Brisanz oder die Relation mal zu sehen.
Das weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, bei Toni Kroos ist ja auch einfach ein massiver Faktor, dass der einfach in Deutschland auch Zeit seiner Zeit einfach unterschätzt wurde, auch auf Führungsebene des FC Bayern. Keine Sicherheit. Ich habe die Zahl selber auch irgendwo aufgeschnappt. Also ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass Toni Kroos nie mehr als 24 Spiele von Beginn an gemacht hat bei den Bayern und bei Real waren es nie weniger als 24 Spiele von Beginn in der Saison.
Kommt von der Tendenz, glaube ich, hin, ja.
Und das ist ja auch ein Zeichen, dass in so einem Moment, und wenn dir dann dein Spieler, dein Uli Hoeneß sagt, du bist kein Weltklasse-Spieler, und dann gehst du zu Real Madrid und holst den Threepeat, den Patrick Mahomes in der NFL nicht geschafft hat, aber Toni Kroos mit Real Madrid eben in der Champions League. Und bist wichtigster Mann für 10 Jahre da im Mittelfeld. Aber Thomas Müller hatte ja genau diese Rolle, wo immer klar war, das ist der Mann, den wir unbedingt beim FC Bayern brauchen. Und dann muss so jemand gar nicht wechseln. Dann ist es, finde ich, eine viel schönere Story und wertet eher eine Karriere noch auf, wenn du sagst, ich habe mich durch gute wie auch gute, aber in der Galaxie FC Bayern weniger gute Momente gekämpft und ich war derjenige, der vor allen Dingen mit dafür gesorgt hat, dass Bayern diese Dynastie aufgebaut hat, weil eben seine ersten Jahre auch diejenigen waren, erste Saison Meister und dann kam zweimal Borussia Dortmund. So, und dann kam aber diese Generation Wembley und das ist alles verbunden mit Thomas Müller und das finde ich fast größer, ehrlicherweise, als wenn er jetzt 2016 gesagt hätte, ich gehe zu Manchester United und man kann ja auch sehen, was das mit Karrieren machen kann. Bastian Schweinsteiger ist dann auch zu Manchester United gegangen und das hat nicht funktioniert. Also insofern finde ich das so, wie Thomas Müller das gemacht hat, eigentlich alles richtig.
Zu einer Zeit, als die große Ära von Manchester United dann auch ziemlich nach unten ging und ja im Moment auch nicht wieder so den Anschein macht, als würde es hochgehen. Und außerdem Uwe Seeler, der wird ja auch dafür geliebt, dass er immer in Hamburg geblieben ist. Und,
da rennst du bei mir offene Türen ein.
Absolut. Obwohl du ja aus Hamburg weg, aber das müssen wir nicht vertiefen. Genau, gucken wir mal, was bei Thomas Müller dann noch passiert und gucken wir noch auf das Thema hier.
Was sonst noch so los ist.
Denn was wäre dieser Podcast ohne einen noch tieferen Blick in die Glaskugel zum Ausklang? Heute Abend ist ja dann nochmal Pokal. Leipzig und Wolfsburg duellieren sich da ja noch um den Schritt in die nächste Runde. Und wenn wir sagen, der Trainer der Bremer, du hast es vorhin schon gesagt, Ole Werner steht unter Druck, dann gilt das Gleiche ja auch für Marco Rose. Auch der steht, sagen wir mal, zumindest stark unter Beobachtung nach einer doch eher schwachen Saisonleistung in dieser Phase, beziehungsweise im Grunde in einer Saison, die sehr von Wellen geprägt ist.
Naja, also man muss sagen, die Momente bei Ole Werner und Marco Rose sind ja fast ein bisschen zu vergleichen, im Sinne von, die stehen ja erstmal so tabellarisch nicht verkehrt da. Marco Rose steht mit Leipzig, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 oder 3 Punkte hinter Eintracht Frankfurt, die auf Rang 3 stehen. Also da bist du ja voll im Rennen um die Champions-League-Plätze, wo du den Anspruch hast, auch zu landen. Werder Bremen steht auf, das ist mit 30 Punkten auf Rang 11, glaube ich, hast du vorhin gesagt.
12, ja.
Auf Rang 12, und aber mit 15 Punkten Vorsprung auf die abstiegsbedrohten Renninger, da würdest du jetzt im ersten Moment auch nicht sagen, okay, da wackelt der Trainer, aber es ist halt die Formkurve der letzten Wochen und bei Marco Rose erinnert mich die Situation und bei RB Leipzig sehr an die Situation vor dem letzten Pokalspiel, weil auch da war es so, vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, da wurde auch geungt, wackelt der Trainer. Da muss man sagen, hat RB Leipzig wirklich nicht nur sportlich eine tolle Reaktion gezeigt, sondern Luis Openda, der da doppelt getroffen hat, ist dann auch zu Marco Rose hingerannt nach seinem ersten Treffer und hat sich wirklich auch sehr sinnbildlich vor seinen Trainer gestellt, was dann irgendwie auch gezeigt hat, es passt eigentlich zwischen Mannschaft und Trainer, wo man sich dann fragt, wo ist denn dann der Hemmschuh? Weil die Qualität in diesem Kader, die ist größer als Mainz, größer als Freiburg, die gerade vor den Leipzigern stehen. Deshalb bewegt man sich da so ein bisschen in einer verzwickten Lage und für Leipzig vielleicht wieder die Chance, im Pokal heute ein Ausrufezeichen zu setzen gegen Wolfsburg. Das wird aber auch nicht unbedingt leicht, wobei man es damals über Frankfurt auch gesagt hat.
Ja, das stimmt. Du vergleichst die beiden Situationen. Wenn man aber ganz genau auf die Ergebnisse vorher guckt, vor diesem Pokalspiel, da muss man sagen, damals war die Serie noch mieser. 5 Niederlagen aus 6 Spielen vor dem Frankfurt-Duell. Und jetzt sind es ja immerhin eine Niederlage, ein Sieg aus den letzten 8 Spielen, also eher Remis. Also zumindest da kann man sagen, ist ein bisschen besser geworden, nur dass es in der Tabelle dann eben nach unten gegangen ist, weil es ja da doch noch ein paar Mannschaften gab, die in der Zeit eben deutlich mehr gepunktet haben.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Fear of Missing Out, wenn du in 8 Spielen 6-mal unentschieden spielst. Wenn du dir überlegst, dass du nur die Hälfte der Spiele da gewinnst, hast du 6 Punkte mehr auf dem Konto, stehst du 3 Punkte vor der Eintracht, bist mit Tuchfühlung Leverkusen, wenn Leverkusen möglicherweise in Frankfurt kein Dreier holt am Wochenende. Ja. Das ist ja eine ganz andere Situation und viele von den Unentschieden, Augsburg 0-0, Heidenheim 2-2, das sind ja Spiele, wo du sagst, die musst du eigentlich gewinnen als RB Leipzig. Und die schweren Spiele gegen dann die Frankfurts, die Bayern Münchens, die Leverkusens dieser Welt, dann stehst du da weniger unter Druck, da was holen zu müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Problematik von RB Leipzig. Und ich glaube, der Kollege Basti Red, der ja auch mit der Eintracht sehr stark verbunden ist, der vor 2 Wochen bei euch im Podcast war, der hat ja auch gesagt, du musst diese, ich werde sein Vokabular nicht benutzen, weil das ist Basti Red Vokabular. Aber diese Spiele gegen die Kleinen, die musst du als vermeintlich großer gewinnen, um diese Punktebasis zu schaffen. Ja. Und um dann eben diese Top-Spiele nicht nur genießen zu können, sondern dir jetzt auch mal leisten zu können, da unentschieden zu spielen oder auf unentschieden zu spielen, so wie es die Bayern in Leverkusen gemacht haben. Und das kann sich Leipzig halt aktuell nicht leisten, weil sie halt diese vermeintlich leichten Spiele gegen die Kleinen nicht gewinnen und halt unentschieden spielen. Und da geht dir eine Masse an Punkten flöten, dass halt so ein Trainer in die Kritik gerät. Und ich kann es ehrlicherweise auch sehr gut nachvollziehen.
Ja klar, vor allem, weil man eben auch sagen muss, es war jetzt nicht nur Pech, die haben jetzt nicht irgendwie reihenweise Pfosten oder Latte getroffen, sondern ja im Grunde in der gesamten Spielanlage nicht das gezeigt, was nötig gewesen wäre, um so ein Spiel dann auch mal zu gewinnen. Da gab es keine Leichtigkeit, Spielfreude ging denen völlig ab, Präzision natürlich vorne dann auch, da flogen die Bälle sonst wohin, aber eben nicht gegen Latte oder Pfosten oder aufs Tor. Und entsprechend war es dann auch in der Torgefahr eher unterdurchschnittlich. 1,48 Punkte in 33 Pflichtspielen in dieser Saison ist auch nicht das, was Leipzig dann unterm Strich sich vorgestellt hat.
Ja, das ist underwhelming, wie man so schön sagt. Ja. Also da geht auf jeden Fall mehr. Und du hast gerade angesprochen, es ist ja nicht nur, es hat ja auch da mehrere Komponenten. Ich glaube, Heidenheim war es, da sind sie sehr früh 0-2 hinten. Das ist ja dann einfach auch ein Stück weit, das hängt dann immer vom Gegner ab und das ist dann auch sehr leicht, das von außen zu beurteilen, aber da entsteht das Gefühl beim Beobachter, okay, da geht man vielleicht auch mit einer Geisteshaltung in ein Spiel, wo dann vielleicht auch diese 1-2% Spannung, die ich vorhin auch bei Werder Bremen angesprochen habe, möglicherweise fehlen. Und das, dann gehst du 0-2 gegen Heidenheim in Rückstand und dann hast du diese Hypothek. Und dann hast du vielleicht nicht dieses Selbstbewusstsein. Aber es ist enorme fußballerische Qualität, deshalb kommst du trotzdem zurück und holst zumindest noch einen Punkt. Aber es kann ja nicht dein Anspruch sein, als RB Leipzig nach Heidenheim zu fahren zu sagen und auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, yo, ich habe nach einem 2-0 Rückstand noch einen Punkt geholt. Das ist eine große Sache. Mhm. Jetzt fahren wir zurück und machen den Shampoos auf. Sondern du willst da hinfahren und willst halt da 3-0 drüber rollen im Bestfall. Und da sind Anspruch und Wirklichkeit dann doch ein Stück weit voneinander entfernt.
Wie siehst du den Ausgang, wenn du in die Glaskugel guckst, dann heute Abend im Spiel gegen Wolfsburg, wenn man bei denen mal guckt? Ja gut, die haben ja auch vor allen Dingen in den letzten 5 Ligaspielen mehr Unentschieden geholt als Siege. Im Grunde genauso viele Siege wie die Leipziger, einen nämlich.
Ja, also es wird auf jeden Fall extrem stimmungsvoll. Es werden Massen an Fans in dieses Stadion pilgern und die traditionsreiche Fankultur beider Teams wird. Nein. Also
Straßenfeger.
ich glaube, dass das, glaube ich, ein recht anstrengendes Spiel wird, ehrlicherweise. Ich kann mir nicht vorstellen, weil Wolfsburg auch nicht da rangehen wird und Hurra-Fußball spielen wollen wird. Das ist ein pragmatischer Fußballansatz, glaube ich, den sie wählen werden. Und dann wird das ein Spiel, was vielleicht durch ein Tor sogar entschieden wird. Ich glaube nicht, dass es da hochspektakulär zugehen wird. Vielleicht geht sogar eine Verlängerung. Aber so eine 1-0-0-1-Team sich darauf festzulegen, ist schwer. Ich glaube, meine Tendenz geht mit Wolfsburg. Wenn Leipzig die individuelle Qualität, die sie haben, auf den Platz bringen, dann müssen sie das gewinnen, weil der Kader ist überragend. Aber sie bringen es halt zu selten auf die Platte. Und dann ist vielleicht Wolfsburg das Team, was ich da einen Ticken vorne sehe heute Abend.
Dann warten wir mal ab, was passiert. Wo hören wir dich am Wochenende?
Am Wochenende gar nicht. Dieses Wochenende habe ich mir mal freigenommen. Da bin ich dann wieder in meiner Originalsportart Volleyball unterwegs und bin da für die Zusammenfassung des Pokalfinals zuständig. Die Woche drauf bin ich dann in Darmstadt für die ARD und werde da am Freitagabend das Spiel begleiten.
Das Freitagabendspiel dann in der 2. Liga. Wir hören auf jeden Fall sicherlich rein und sagen vielen Dank, Daniel, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.